Kinder sind unsere Zukunft. Kaum ein anderer Satz geht Politikerinnen und Politikern so flugs über die Lippen. Geradezu ein Überbietungswettbewerb an Zuwendung. Die Realität, sie sieht leider anders aus wie so oft. Für den Kampf gegen Corona fiel der Politik bei Kindern und Jugendlichen ein höchst schlichtes Rezept ein. Schule zu, Kita zu, notfalls Notbetreuung, alles andere regelt das Homeschooling. Wird schon. Wurde es eben nicht. Vielen Ärzten und Psychologen ist längst klar, dass die sozialen und psychischen Langzeitschäden bei den jungen Menschen viel gravierender sind als eine Erkrankung an Covid-19. Generation Corona, wie belastet sind unsere Kinder jetzt in der Phoenix-Runde?
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste zunächst hier im Studio. Luisa Regel ist bei uns, die Sprecherin des Landesschülerausschusses Berlin. Sönke Rix von der SPD ist Familien- und jugendpolitischer Sprecher seiner Bundestagsfraktion. Und zugeschaltet Professor Jörg Dötsch ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Und Professor Timo Ulrichs ist Epidemiologe an der Akon-Hochschule für Humanwissenschaften. Frau Regel, Sie sind gerade 20 Jahre alt geworden, aber vielleicht können Sie hier schon mal eine Zwischenbilanz Ihres bisherigen Lebens ziehen, und zwar vor allem in der letzten 12 bis 14 Monate. Was ist da passiert?
Vor allem war ich sehr, sehr viel zu Hause. Das ist so, beschreibt mein Leben, glaube ich, sehr, sehr gut. Wenig soziale Kontakte, wenig Schule, vergleichsweise doch relativ wenig gelernt und dann viel Stress für die Abiturprüfungen mit dem Wissen, vielleicht habe ich ja doch nicht so viel gelernt, wie ich gebraucht hätte.
Herr Dötsch, kann denn der psychische und soziale Schaden unter Kindern und Jugendlichen jetzt schon ja eingeschätzt werden, was die Corona-Krise da verursacht hat?
Ich glaube, vollständig können wir das noch nicht einschätzen. Wir wissen, dass es im Moment mehr Kinder gibt und Jugendliche, die sich vorstellen bei Kinderpsychotherapeutinnen und Therapeuten. Wir wissen, dass es eine vermehrte Klage darüber gibt, dass Kinder und Jugendliche sich erheblich stärker belastet fühlen als vor der Pandemie. Die Langzeitfolgen sind aber zum jetzigen Zeitpunkt noch sehr schwer einzuschätzen.
Herr Ulrichs, waren denn die Schließungen von Kitas, von Schulen, auch von Unis in diesem Umfang gerechtfertigt oder ist man da übers Ziel hinausgeschossen?
Naja, das muss man so ein bisschen differenziert sehen. Das hängt natürlich sehr stark von der jeweiligen Situation ab. Also wenn sich gerade eine Welle aufbaut und wir versuchen, mit einem harten und umfassenden Lockdown dagegen zu halten, auch entsprechend zeitgerecht, dann können solche Schulschließungen, Kitaschließungen durchaus sinnvoll sein. Das haben wir ja auch gelernt über die 14 Monate. Und manchmal ist es dann eben so, dass das aber inkonsequent geschehen ist, sodass man also noch Verzögerungen hatte. Also aber im Grunde genommen kann das eben ein sehr sinnvolles Mittel sein, um so eine weitere Virusausbreitung sinnvoll einzudämmen.
Rix, es hagelt Proteste, Vorwürfe an die Adresse der Politik, es sei viel zu wenig getan worden für Kinder. Wie konnten denn da gerade die gesellschaftlich Schwächsten aus dem Fokus geraten? Oder sind sie aus dem Fokus geraten, weil sie die gesellschaftlich Schwächsten sind?
Ich glaube nicht, dass sie aus dem Fokus geraten sind, sondern man hat es am Anfang anders beurteilt, weil man sie schützen wollte auch. Also man hat die Schulen und Kitas ja nicht nur zugemacht, um insgesamt die Gesellschaft zu schützen, sondern auch um die Kinder und Jugendlichen zu schützen vor Erkrankungen. Und ich glaube, deshalb sind sie nicht aus dem Fokus geraten. Nur die Frage ist natürlich denn, ich glaube, da gebe ich meinem Vorredner recht, die Frage ist, ob es konsequent an den Höchstzeiten auch tatsächlich konsequent genug war. Aber was mein Appell eigentlich an der ganzen Sache ist, das, was wir den Kindern und Jugendlichen durch die Schließung zugemutet haben, haben wir das eigentlich auch den Erwachsenen bei Schließung von Betrieben zum Beispiel zugemutet. Ich glaube, nein. Und deshalb ist, glaube ich, da auch eine Ungerechtigkeit entstanden, dass die junge Generation viel weiter weg von ihren Möglichkeiten war, als vielleicht die Erwachsenen, wenn sie weiterhin zur Arbeit gehen konnten.
Dass da mit zweierlei Maß gemessen wurde, gerade bei Unternehmen und auch bei Schulen, das hat ja auch großen Ärger verursacht. Jetzt ist das hier keine Klagemauer, das Phoenix-Studio. Aber wie sehr fühlen Sie sich von der Politik, und Sie sprechen hier für viele Schülerinnen und Schüler der Stadt Berlin, aber nicht nur der Stadt Berlin, das betrifft alle Menschen in unserem Land, alle jungen Menschen. Wie sehr fühlen Sie sich missachtet zu wenig beachtet von der Politik?
Gerade am Anfang kam vor allem immer wieder die Aussage, ja, die Politik achtet auf die Wirtschaft, wir bringen ja kein Geld ein, deswegen nutzt es nichts, was für uns
noch
zu tun.
Geld.
Noch kein Geld. Ja. Nur, ja, es wird immer wieder vergessen, wir sind diejenigen, die demnächst unsere Abschlüsse machen, dann in die Arbeitswelt eintreten. und damit leben müssen, was jetzt gerade passiert. Natürlich muss jeder Mensch damit leben. Aber viele, was so schön gesagt wurde, viele Schüler leiden ganz besonders darunter, unter den Langzeitfolgen. Wir saßen zum Teil Wochen, Monate lang zu Hause ohne soziale Kontakte. Natürlich geht das absolut auf die Psyche. Und dass es da kaum andere Optionen gab, ja, das ist ein Versagen der Politik. Und natürlich mussten Schulen zugemacht werden. Ich glaube nicht, dass da die wenigsten Menschen würden da widersprechen. Mhm. Und auch, dass es in Hochzeiten konsequenter war, das ist außer Frage. Natürlich, SchülerInnen müssen geschützt werden. Gerade mit vielleicht Eltern zu Hause, die etwas älter sind oder Vorerkrankungen haben oder SchülerInnen, die Vorerkrankungen haben. Nur, wenn es nur diesen Schritt geht, entweder man schließt oder man öffnet oder man macht zum Teil sehr, sehr schlechten Home-Unterricht, hilft das keinem von uns.
Also da werden wir gleich nochmal drauf eingehen, mit welchen Lösungsansätzen man da operiert hat in den letzten Monaten. Das war ja auch kein Ruhmesblatt. Jetzt sind ja Kinder und Jugendliche, nicht nur weil man diese Begriffe auch verwendet, ja auch höchst unterschiedlich, was das Alter angeht, Reifegrad, Selbstständigkeit, auch was das Selbstbewusstsein angeht. Sie machen gerade Abitur, also gehören Sie sozusagen zur höchsten Altersklasse der Jugendlichen. Ist es denn den älteren Schülern da etwas leichter gefallen, damit klarzukommen, die vielleicht auch eher in der Lage waren, so eine Art Hilfe zur Selbsthilfe zu organisieren?
Na, vor allem viele ältere Schüler konnten vielleicht besser mit Medien umgehen, konnten besser sich selber Stoff erarbeiten, weil sie es einfach schon im Laufe ihrer Schullaufbahn gelernt haben. Jüngere SchülerInnen hatten gar keine Idee, was sie eigentlich tun. Aber trotzdem ist dieser große Punkt Abitur. Wir brauchten den Stoff, der da unterrichtet wird. Und gerade in Fremdsprachen und Naturwissenschaften war es natürlich sehr schwierig, sich vollständig neue Themenkomplexe zu erarbeiten. Zum Teil ganz ohne Unterstützungen, weil, was uns wirklich groß aufgefallen ist, immer wieder uns herangetragen wurde. Manche Schulen lösen das total gut. Es gibt LehrerInnen, die machen die perfekten Pläne. Homeoffice ist alles toll. Und es gibt immer noch Schulen, oder gab es zumindest im ersten Lockdown, wo Aufgaben einmal im Monat per Brief verschickt wurden. Und das war es dann halt.
Herr Dötsch, wie überlastet sind eigentlich im Moment die Einrichtungen der Kinder- und Jugendmedizin und Psychiatrie? Ist das vergleichbar mit den Intensivstationen zur Hochzeit des Lockdowns und auch der Inzidenzien? Es macht ja schon das Wort von der Triage die Runde, also dass man eben auswählen muss, jetzt in Ihrem Fall oder in Ihrem Bereich, wer nicht akut suizidgefährdet ist, der wird im Moment psychisch überhaupt nicht betreut, heißt es. Wie ist dann die Situation tatsächlich in Ihrem Bereich?
Ja, zum Glück kann ich an dieser Stelle eine komplette Entwarnung geben. Das ist nicht der Fall. Unser Gesundheitssystem funktioniert sehr gut. Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen haben wir im Moment in dem klinischen Bereich keine Versorgungsengpässe. Und das liegt auch daran, dass wir sehr gut zusammenarbeiten in der Kinder- und Jugendmedizin. Da, wo Kinder- und Jugendpsychotherapeutische Praxen vielleicht im Moment ausgelastet sind, da übernehmen die Kinderärzte einen Teil. Da, wo letztlich im ambulanten Bereich die Möglichkeiten ausgeschöpft sind, da übernehmen die Kliniken. Und wenn die Kinder- und Jugendpsychiatrien voll sind, dann helfen die Kinder- und Jugendkliniken. Also wir haben zum Glück keinen Versorgungsnotstand bei Kindern und Jugendlichen. Und das gilt nicht nur für die psychischen Erkrankungen, die definitiv verstärkt auftreten. Das ist überhaupt gar keine Frage. Es gilt auch für die körperlichen Erkrankungen. Und ich finde das nochmal wichtig an dieser Stelle zu sagen, auch weil wir darüber gesprochen haben, zum Glück sind für die Kinder und Jugendlichen die gesundheitlichen, körperlichen Folgen der Coronavirus-Infektion lange nicht so schwer wie für die Erwachsenen. Es ist tragisch, dass insgesamt 4 Kinder gestorben sind in den letzten 14 bis 15 Monaten an Covid. Das ist aber insgesamt natürlich verglichen zu der Gesamtsterblichkeit relativ gering. Und auch Kinder erkranken schwerer an Covid selbst, müssen seltener ins Krankenhaus. Es gibt manchmal diese zweite Erkrankungswelle, dieses überschießende Immunsystem. Das sind 300 Kindern etwa, die in Deutschland davon betroffen waren. Aber auch das bekommen wir mittlerweile gut mit Medikamenten in den Griff. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen leiden nicht unter einer Unterversorgung. Sie leiden nicht an der Erkrankung selbst. Das Wichtige ist, dass sie wieder Zugang zum sozialen Leben bekommen, damit sie ihre normalen Entwicklungsphasen erleben können, damit es eben keine kurzfristigen oder langfristigen psychischen Auffälligkeiten bei ihnen gibt.
Frau Riegel, haben Sie das in Ihrem Umfeld, jetzt sowohl in dem privaten, aber vielleicht auch in dem Umfeld als Landesschulsprecherin auch erlebt, dass die psychischen Belastungen, die Erkrankungen, das sind ja meistens Depressionen oder Einsamkeitsgefühle. Ist das auch tatsächlich eine Erfahrung, die Sie gemacht haben?
Ganz passend dazu, vor ein paar Monaten haben wir eine Umfrage gemacht bei ungefähr 6.000 SchülerInnen in Berlin über verschiedenste Bezirke verteilt. Und die hat ganz klar gesagt, ja, SchülerInnen in Berlin fühlen sich deutlich stärker belastet, als es davor der Fall war. Und werden auch von den LehrerInnen dabei weniger unterstützt im Vergleich. Und auch in meinem Umfeld merke ich das. Es gibt Abiturienten, dass dieser Wunsch, fertig zu sein, so viel größer ist. Und dieses Wissen, selbst wenn ich vielleicht nicht so gut wäre, würde ich auf gar keinen Fall wiederholen, einfach nur mir diesen Stress und dieses Drama nicht nochmal antun zu müssen.
Jetzt hat das Berliner Schulwesen ja schon vorher keinen so wahnsinnig guten Ruf gehabt. Also auch wenn man das jetzt rausrechnet, also jetzt nur auf die Corona-Entwicklung ansieht, ja, ist das auch so.
Definitiv. Also ja, es ist wirklich, es gab einfach sehr, sehr große Unterschiede und es hat lange gedauert, bis man sich wirklich darauf einstellen konnte. Und dieses ständige Hin und Her war dann zu noch ein großer Belastungspunkt, dass man nicht wusste, wie es weitergeht.
Herr Ulrichs, es gibt ja unterschiedliche Studien, die da jetzt gerade im Umlauf sind, wer eigentlich die größten Pandemietreiber sind. Manchmal hat man da die Schulen oder die Bildungseinrichtungen im Blick, in anderen Studien heißt es, da ist es weniger so. Es gibt, wie gesagt, unterschiedliche Studien mit unterschiedlichen, zum Teil gegenteiligen Ergebnissen. Aus Ihrer Sicht, wer sind denn die größten Pandemietreiber im Bildungsbereich? Sind das die Kinder? Sind das die Lehrkräfte? Sind das die Eltern?
Ja, also auch da muss man immer etwas differenzierter sich das Ganze angucken. Wenn der Infektionsdruck von außen sehr hoch ist, dann wird eben auch das Coronavirus in die Schulen reingetragen, trotz eines guten Hygienekonzeptes und eben auch trotz der Maßnahmen, die auch drumherum, also auch bei den Schulwegen und so weiter gelten. Und dann können die Kinder natürlich das dann auch wiederum weitertragen in ihre Haushalte etc. Aber das ist etwas, was wirklich nur dann auch bei den großen Peaks der Wellen dann zu sehen war. Ansonsten gilt, dass eigentlich die Kinder eben gerade nicht die Pandemietreiber sind, sondern eher am Ende der Infektionskette stehen. Das ändert sich ein bisschen, wenn man dann in die älteren Altersgruppen der Jugendlichen guckt, also so Richtung 15-, 20-Jährige. Da hat man eben einfach naturgemäß viele Kontakte, auch außerschulisch. Und mit den Kontaktzahlen erhöhen sich dann eben auch die Wahrscheinlichkeiten, dass das Virus übertragen wird. Aber wenn eben die ganze Situation eher entspannt ist, dann ist es so, dass man eben mit gutem Gewissen die Schulen und auch die Kitas wieder aufmachen kann. Das sehen wir jetzt im Augenblick. Wir haben gerade eine abnehmende dritte Welle. Das läuft also sozusagen aus, läuft ja auch alles gerade sehr gut. Und da gibt es eigentlich auch keinen Grund, jetzt davon Abstand zu nehmen, wieder zu mehr oder weniger regulärem Schulbetrieb zurückzukehren. Wie das jetzt hier gerade in Berlin diskutiert wird, dass man beim Wechselunterricht bleibt, egal wie die Inzidenzzahlen sich entwickeln. Das ist eigentlich nicht das, was wir immer ja auch als Prämisse für die ganzen Lockdown-Maßnahmen immer vorhatten, nämlich dass wir die Schulen so spät wie möglich schließen und so früh wie möglich wieder aufmachen, um eben gerade diese Folgen, die Sie gerade ja schon angesprochen haben, abzumildern. Und deswegen ist es aus epidemiologischer Sicht eigentlich nur zu empfehlen, aufzumachen.
Dieser Wechselunterricht in Berlin, das ist ja, glaube ich, etwas als spezielle, eine Berliner Spezialität im Moment, dass man bis zu den Sommerferien das nur mit Wechselunterricht überbrücken will, obwohl es gar nicht mehr nötig ist. Was Sie Pandemietreiber nennen, meint jetzt allerdings beides. Also Kinder oder Jugendliche, die sich infizieren können und gleichzeitig aber auch das Virus weitergeben.
Ja, also bei den Kleineren ist es eher weniger wahrscheinlich, dass sie das Virus weitergeben. Wie gesagt, bei erhöhtem Infektionsdruck, wenn also da auch mehr Virus dann auch eingetragen wird, dann damit steigt das Ganze, so ist in etwa die Datenlage. Aber je älter die Jugendlichen werden, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann mit dazu beitragen. Wenn man sich jetzt nur die neuinfizierten Zahlen in den Altersgruppen anguckt, dann sieht man, dass da jetzt das Schwergewicht so allmählich in die jüngeren Altersgruppen sich verlagert. Aber das ist eben auch etwas, was wir genauer angucken müssen bezüglich der Frage, wie viel wird denn auch in diesen Altersgruppen gerade getestet? Also rund um den Schulbetrieb wird ja sehr viel getestet. Das heißt, dann entdeckt man natürlich auch mehr anteilig im Vergleich zu den anderen Altersgruppen, also den Erwachsenen oder auch den etwas Älteren. Und das ist etwas, was man mit einpreisen muss in diese ganze Beurteilung. Und dann kommt noch dazu, dass natürlich bestimmte Altersgruppen ja schon mehr oder weniger vollständig geimpft sind, sodass sich also der Schwerpunkt der Virusübertragung dann natürlich auch ein bisschen verlagert.
Herr Rix, Bildung war ja schon immer sehr komplex gewesen. Den Erziehungsauftrag in Kita und Schule, den hat der Staat, im Elternhaus haben ihn logischerweise die Eltern. Dass sich jetzt das alles so ins Elternhaus verlagert hat, nämlich eben auch Bildung, das sogenannte Homeschooling, waren wir da einfach überfordert, weil wir nicht damit gerechnet haben und auch weil wir einfach zu wenig gut auf eine solche Situation mental wie technisch vorbereitet waren.
Ja, auf jeden Fall. Also diese Krise ist wie alle anderen Krisen und das, was sowieso nicht gut läuft, ist in einer Krise noch mal viel verstärkter da. Und das hat man bei der Digitalisierung gemerkt, also schon, weil es vielleicht manchmal technisch nicht möglich war, auf dem Land sich digital unterrichten zu lassen, weil das Netz gar nicht vorhanden war. Das ging da gar nicht immer nur um die Geräte, sondern zum Teil auch schon ums Netz oder weil die Schulen nicht entsprechend ausgestattet sind. Die Endgeräte waren vielleicht bei den Schülerinnen und Schülern da. Das hat sich natürlich dadurch jetzt noch mal verstärkt gezeigt, dass wir da einen riesen Aufholjagd noch brauchen. Und das Gleiche gilt natürlich auch der Situation, in so einer Krisensituation sind natürlich alle in einer Ausnahmesituation. Und wenn dann auch noch die Eltern in einer Ausnahmesituation sind, weil sie im Homeoffice sind, und das sind ja auch nicht mal, das ist ein Viertel, vielleicht konnten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer konnten im Homeoffice nehmen, der Fließbandarbeiter bei VW konnte nicht am Homeoffice teilnehmen oder die Arzthelferin konnte auch nicht sagen, ich mache es von zu Hause aus und betreue meine Kinder dann irgendwie auf diese Art und Weise. Da war eine große Anspannung. Und ich habe auch gelernt, dass natürlich, sobald die Eltern auch eine größere Anspannung und auch eine Belastung erleben, dass es sich auch automatisch nochmal auf die Kinder zusätzlich auswirkt. Also einerseits die Situation, nicht wie den Gleichaltrigen sich treffen zu können und gemeinsam lernen zu können, dann noch die Situation, dass die Eltern da sind. Und da waren wir natürlich nicht mental vorbereitet. Mhm. Wir waren auf diese Krise insgesamt nicht gut genug vorbereitet.
Wir müssen vielleicht nochmal auf einen Aspekt schauen, das verstehen viele Leute immer noch nicht, warum die digitale Ausstattung der Schulen so hanebüchen ist. Nicht aller, aber vieler Schulen. Es gibt ja diesen Digitalpakt, da sind Sie als Bundespolitiker mit drin, denn der kommt von der Bundesebene, obwohl ja eigentlich für Bildungspolitik gar nicht zuständig. Da ist ganz, ganz wenig Geld bisher abgerufen worden. Und den gibt es ja schon, glaube ich, seit 18 Monaten ist der im Bundesrat verabschiedet worden. Das Geld ist also da, steht zur Verfügung, wird nicht abgerufen und hätte natürlich genau in der Corona-Krise sehr segensreich sein können. Was funktioniert da eigentlich nicht?
Ja, es ist vor allen Dingen erstaunlich, weil er in den Ländern sehr unterschiedlich auch abgerufen worden ist. Natürlich sind die Länder trotzdem nicht aus der Pflicht, nur weil Bund Geld gibt, da muss es eine Kofinanzierung geben und das hat in den Ländern sehr unterschiedlich funktioniert. Auch die Projekte, die dafür entwickelt worden sind, sind unterschiedlich funktioniert. Wahrscheinlich, wie es immer bei Programmen auch ist, hapert es auch ein Stück weit an der Bürokratie. Aber die Mittel sind zur Verfügung gestellt worden. Und was auch grundsätzlich sich die meisten regierenden Verantwortlichen auch auf die Fahnen schreiben müssen, sie haben die quasi Pausen zwischen den Wellen auch nicht genutzt, oder um zum Beispiel Digitalisierung voranzubringen oder Entlüftungsanlagen einzubauen oder solche Situationen. Das muss man einfach sagen, weil man immer die Hoffnung hat, das ist die letzte Welle, danach ist vorbei, Augen zu und durch. Und das waren Fehleinschätzungen von vielen Verantwortlichen.
Was ist in den Schulen passiert eigentlich, seitdem Sie das erste Mal Alarm geschlagen haben, vor ungefähr einem Jahr im Frühjahr, dass, wo es überall hapert? Also von Entlüftungsapparaten bis hin zu fehlenden Laptops oder auch zu einem fehlenden Softwareprogramm, Lernsoftware in den Schulen. Was ist in der Zwischenzeit da eigentlich passiert?
Naja, vor allem haben viele Schulen sehr unterschiedlich gehandelt. Es gab verschiedene Programme von Berlin bereitgestellt, die dann auch leider sehr, sehr schnell und sehr stark abgestürzt sind, immer und immer wieder. Es gab private Programme, die genutzt wurden, die besser funktioniert haben, sowas wie Teams, was manche Schulen genutzt haben. Manche Schulen hatten sehr schnell digitale Endgeräte, manche Schulen hatten sehr langsam welche. Viele Schulen haben leider kein gutes Internet. Jetzt gerade werden an jede Schule WLAN-Router geliefert, endlich, damit es jetzt so weitergehen kann. Damit eventuell auch geteilter Unterricht gemacht werden kann und die Hälfte der SchülerInnen zugeschaltet wird. Nur, das ist halt wirklich sehr, sehr unterschiedlich von den verschiedenen Bezirken, von den Schulen, von dem Engagement der Schulleitungen. Und es gibt keine einheitliche Sache, was ist denn passiert. Es war wirklich...
Lag es auch zum Teil an den Lehrkräften, also die Lehrerinnen und Lehrer, die mit mir vor 40 Jahren Abitur gemacht haben, die man ja so gemeinhin als digitale Analphabeten bezeichnet, waren die auch zu wenig auf diese Situation eingestellt, konnten die da auch gar nicht mehr leisten, weil ihnen eben viel an diesem Know-how fehlt?
Auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass es generell die Schuld der LehrerInnen ist, dass sie zu wenig wissen. Ich glaube, dass es ein Versagen der Politik ist, dass nicht viel früher weitergebildet wurde. Es muss ganz dringend digitale Weiterbildungen für verschiedenste LehrerInnen geben, am besten direkt schon für Lehramtsstudenten und dann gerade für die ältere Generation, wie Sie eben angesprochen haben, viele Weiterbildungen, Projekttage und die Möglichkeiten, ihnen es eben beizubringen. Weil es kann nicht sein, ich hatte auch zum Teil LehrerInnen, meine Schule hat vergleichsweise gut funktioniert und wir hatten auch LehrerInnen, die wirklich, ich hatte keine einzige Online-Stunde in manchen Fächern, sondern einmal die Woche eben Aufgaben, hat man abgegeben, hat meine Note bekommen.
Und wenn man das, wir wollen ja das nicht nur jetzt, wie gesagt, hier keine Klagemauer aufbauen, hat man denn auch etwas Positives daraus lernen können? Denn wenn jetzt die technische Entwicklung weiter, die digitale Entwicklung weiter fortschreitet, das ist ja das Markenzeichen unserer Zeit, unabhängig von Corona, dass man zum Beispiel sagt, eigentlich ist dieser Unterricht, der Digitalunterricht, gar nicht mal so schlecht. Also sagt man sich 75% Präsenzunterricht, den Rest der Zeit verbringt man zu Hause, um eben dann eigenverantwortlich den Lernstoff sich anzueignen. Also hat das sogar etwas neue Erkenntnisse gebracht in der Hinsicht?
Ich glaube, das Beste an der Pandemie, wenn man es so sagen kann, war, dass wir die Fehler endlich gesehen haben und niemand mehr den Kopf wegdrehen konnte. Jeder hat gesehen, es gibt riesige Probleme in der Chancenungleichheit. Es gibt riesige Probleme in der Digitalisierung. Und es sind nur zwei kleine Bereiche davon, warum es nicht funktioniert. Und kein Politiker, niemand kann mehr sagen, oh nee, die Probleme sind ja nicht da, wir machen das irgendwann, weil die Probleme müssen jetzt angegangen werden. Wenn sie nicht angegangen werden, wird es nicht gut enden. Das hat einfach inzwischen jeder wahrgenommen. Dazu natürlich der Punkt, den ganz viele sagen, SchülerInnen lernen, selbstständiger zu arbeiten. Das ist in manchen Bereichen natürlich richtig, in anderen Bereichen gab es kein selbstständiges Arbeiten, weil es kaum die Möglichkeit gab, sich Stoff, der komplett neu war, selber zu erarbeiten.
Herr Ulrichs, jetzt standen die Schülerinnen und Schüler, oder beziehungsweise die waren schon jetzt, wie wir jetzt gerade ja schon besprochen haben, häufig benachteiligt. Sie stehen auch in einer Schlange ganz hinten, der sogenannten Impfschlange. Sie könnten ja möglicherweise jetzt geimpft werden. Ich glaube, noch diesen Monat könnte es sein, dass der Impfstoff BioNTech zugelassen wird für die 12- bis 16-Jährigen. In den USA ist das bereits passiert. Wenn man sich jetzt mal das ansieht, weil gerade den Zustand vieler Kinder und was da an Schwierigkeiten, an Problemen, an Defiziten geradezu desaströs aufgetreten ist, würde es vielleicht sogar Sinn machen, ab dem 7. Juni nicht die Impfpriorisierung abzuschaffen, was ja geplant ist, sondern sie aufrechtzuerhalten, aber dann eben für die Kinder, dass die als erstes geimpft werden. Wäre das sinnvoll aus Ihrer Sicht?
Ja, also da spricht sehr viel dafür. Also einmal natürlich, dass die Kinder dann, Kinder und Jugendlichen natürlich in die Lage versetzt werden, sicherer zu sein. Also auch wenn die Fallzahlen natürlich sehr niedrig sind, das ist ja klar. Aber trotzdem ist eben ein Impfschutz sinnvoll für die einzelnen Individuen, aber natürlich auch zur Erlangung der Herdenimmunität in unserer Gesamtbevölkerung. Das wäre sinnvoll. Und dann hat man natürlich auch ganz handfeste epidemiologische Vorteile, wenn man diejenigen zuerst jetzt impft, die auch sehr viele Kontakte haben oder jetzt wieder mehr Kontakte haben dürfen durch die Lockerungen. Dann ist man da auf jeden Fall besser mit dran, als wenn man so die Mittelalten, so wie meine Generation, jetzt weiterhin dann durchimpfen würde. Sondern dann sollten wir eigentlich zurückstehen zugunsten der Kinder und Jugendlichen. Und was auch noch gut wäre, weil wir ja immer noch eine relative Knappheit von verschiedenen Impfstoffdosen haben, dass man eben den BioNTech-Pfizer-Impfstoff dann da ein bisschen aufspart, dass man also bei den Älteren eher AstraZeneca und die vektorbasierten Impfstoffe verimpft und BioNTech-Pfizer aufhebt, wenn dann eben diese Zulassung kommen wird für die 12- bis 16-Jährigen, dass man dann damit auch sofort reingehen kann und genug Impfstoffe zur Verfügung hat. Also ja, da spricht eine ganze Menge dafür.
Da gibt es aber in den Impfzentren und in den Hausarztpraxen jetzt nahezu Aufstände unter den Älteren, wenn sie AstraZeneca verspritzt bekommen sollen. Sie bestehen viele auf BioNTech. Das ist der Impfstoff, der dann den Kindern fehlt.
Richtig, das muss man sich auch immer vor Augen halten, wenn man jetzt hier den noch besseren Impfstoff haben will. Man muss ja auch mal wirklich ganz klar sagen, alle zugelassenen Impfstoffe sind sehr gut. Das Risiko-Nutzen-Verhältnis ist eindeutig beim Nutzen, auch bei denen, wo in sehr seltenen Fällen eben diese Thromboseereignisse stattfinden können. Und das alles zusammengenommen ist ja auch gerade mit den Empfehlungen abgebildet. Das heißt, wenn man eben AstraZeneca und den Johnson-Johnson-Impfstoff eben vornehmlich bei den größer 60-Jährigen verimpft, dann ist da das Risiko minimal, dass da irgendwas passiert. Und man hätte dann eben sehr viele BioNTech-Pfizer-Impfstoffdosen noch frei für die Verimpfung an die Jugendlichen und Kinder.
Herr Dötsch, würde es denn psychologisch betrachtet das Selbstwertgefühl der Kinder und Jugendlichen heben, wenn sie jetzt tatsächlich geimpft werden, vorrangig geimpft werden, dass sie das Gefühl haben, jetzt kümmert sich auch jemand um uns, jetzt stehen wir im Mittelpunkt dieser ganzen Diskussionen?
Also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen zu signalisieren, für Kinder und Jugendliche steht auch ein Impfstoff zur Verfügung. Gleichzeitig halte ich es für ganz entscheidend, dass vorher zur Sicherheit auch für Kinder und Eltern die Behörden ausreichend lange prüfen. Die Europäische Arzneimittelzulassungsbehörde muss und tut das auch sehr sorgfältig prüfen. Es folgt dann die Empfehlung durch die Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut. Und hier werden zwei besondere Kautelen, Voraussetzungen sozusagen zu schaffen sein, die für Erwachsene in dieser Form nicht gelten. Erstens, es muss nachgewiesen werden, dass für Kinder und Jugendliche ein Eigennutzen besteht, also dass letztlich das, was dem individuellen, dem einzelnen Kind an Vorteilen durch die Impfung widerfährt, dass das in positivem Verhältnis zu potenziellen Nebenwirkungen steht. Mhm. Und zweitens müssen wir das natürlich vor dem Hintergrund sehen, dass die Kinder und Jugendlichen zum Glück eben weniger stark betroffen sind. Insofern ist es absolut notwendig, dass wir die Kinder nicht impfen, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Das ist ein günstiger Nebeneffekt. Da bin ich mit Herrn Ulrichs ganz einer Meinung. Aber es sollte und darf nicht der Primäreffekt sein. Der Primäreffekt ist, es muss jedem Einzelnen helfen.
Wie sehen Sie in dem Zusammenhang diese Kampagne, muss man ja sagen, Hashtag ich lasse mein Kind nicht impfen, das ja im Internet relativ viel Verbreitung gefunden hat, also nicht nur eine kleine Aktion ist, sondern relativ auffällig. Wie sehen Sie diese Kampagne ganz gezielt, das Impfen von Kindern zu bekämpfen? Das sind ja offensichtlich Eltern, also jedenfalls verbirgt sich hinter diesem Hashtag ja offenbar eine Elternmeinung.
Ja, also das halte ich für eine falsche Einstellung. Viel wichtiger ist, differenziert mit den Dingen umzugehen. Das bedeutet, wir haben jetzt die Aufgabe, sicherzustellen, dass wir auch sichere Impfungen anbieten können und dass wir sichere Empfehlungen machen können. Und auf dieser Basis sollte dann die Entscheidung fallen. Es sollte nicht prinzipiell gegen Impfungen und es sollte nicht prinzipiell für jede Form der Impfung, aus welchem Grund auch immer, geworben werden, sondern Impfungen sollten dann verabreicht werden, wenn sie zum individuellen Nutzen der Kinder und Jugendlichen sind. Und damit erschließt sich von selbst, dass eine prinzipielle Kampagne gegen das Impfen an dieser Stelle nicht nur verfrüht, sondern auch grundverkehrt, weil einfach Prinzipien folgend und nicht dem individuellen Nutzen folgend besteht. Und wenn ich das noch hinzufügen darf, wir haben mit so vielen Impfungen unglaubliche Erfolge erzielt. Und wenn man die Impferfolge aller Impfungen zusammenzählt, dann haben sie wahrscheinlich mehr also außer den Hygienemaßnahmen, die Kindersterblichkeit irgendwann reduziert haben, aber dann haben diese Impfmaßnahmen mehr bewirkt als alle medizinischen Maßnahmen zusammen.
Wie sollte Herr Rix jetzt die öffentliche Impfkampagne da reagieren? Also einerseits auf diese Versuche, das Impfen sozusagen in Misskredit zu bringen und auf der anderen Seite auch, was ich gerade mit Herrn Ulrichs schon gesprochen habe, die Impfpriorisierung. Das wird ja nicht einfach sein, so etwas sozusagen umzudrehen und zu sagen, jetzt sind die jungen Leute dran, weil dann vor allem die mittleren Jahrgänge ja erstmal warten müssten.
Also zunächst mal, glaube ich, ist es wichtig, auch tatsächlich zu vermitteln, dass es einen individuellen Nutzen auch hat und nicht irgendwie nur der Allgemeinheit dient. Wobei, das finde ich richtig, das ist natürlich ein guter Nebeneffekt, wenn wir die Herdenimmunität erreichen. Und ich glaube, was gerade auch von wissenschaftlicher und medizinischer Seite gesagt wird, was für Erfolge man durch Impfen hat, muss man auch nach vorne stellen. Ich glaube, man darf auf keinen Fall mit einem Druck kommen, vor allen Dingen nicht mit einer Pflicht. Ich glaube, das löst genau das Gegenteil aus, gerade jetzt im Moment in dieser gesellschaftlichen Situation, in der wir uns auch befinden. Deshalb lehne ich da auch eine Impfpflicht auch ab. Das ist eine andere Situation, wie zum Beispiel für Röteln bei Kitas oder so etwas. Das haben wir hier eine andere Situation, wie ich finde. Es muss auch zu Ende geforscht sein und auch den ganz normalen Ablauf haben und nicht sofort sagen, okay, Kinder und Jugendliche haben wir jetzt lange genug benachteiligt, jetzt impfen wir einfach schnell los. Ich glaube, das dürfen wir auch nicht suggerieren, was da ist. Aber ich finde es gut, wenn man die Priorisierung an der Stelle aufhebt. Und wir müssen vielleicht auch dann Angebote schaffen, die außerhalb von Arztpraxen und Impfzentren beispielsweise an den Schulen, an den Kitas auch stattfinden
können. Aber die Impfpriorisierung für Jüngere jetzt quasi den Spieß rumzudrehen, das finden Sie?
Komplett jetzt umzudrehen, finde ich, kann man auch durchaus machen, weil wir sagen ja auch zu Recht, das sind diejenigen, bei denen wir die Einrichtungen am spätesten schließen wollen. Und die haben auch die wenigsten Möglichkeiten, sich davon zu entziehen, weil es gibt die Schulpflicht und sie sollen auch in die Kita gehen. Es ist für ihre Entwicklung sehr wichtig, wichtig, mit Gleichaltrigen auch zusammenzulernen. Also kann ich dieses Umdrehen auch sehr gut nachvollziehen. Aber das darf nur dann passieren, wenn es auch wirklich erforscht ist und wenn auch wirklich die Impfdosen auch da sind. Und die, also wir brauchen hier nicht über ungelegte Eier zu reden, um die Menschen schon scheu zu machen.
Wir reden immer noch über Selbstwertgefühl von Kindern. Dieser doppelte Pieks in den Oberarm könnte ja die Fahrkarte oder das Flugticket in den Urlaub sein im Sommer. Wie ist da die Stimmung bei den jungen Leuten?
Also wir vom Landesschülerausschuss fordern eine Impfpriorisierung für SchülerInnen ab 16 Jahren. Das war zumindest unsere Idee vor 2 Monaten, weil wir gesagt haben, es ist dringend notwendig, dass SchülerInnen so schnell wie möglich zurück in die Schule kommen. Es gibt eine Schulpflicht und es gibt nachweislich viel Bildung, die dadurch verloren gegangen ist. Und der Punkt, den Sie eben gesagt haben, SchülerInnen können sich dem nicht entziehen. Viele Arbeitnehmer können sich aussuchen, ob sie ins Homeoffice gehen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt eine gewisse Art der Freiheit. Und bei Schülern ist es einfach nicht der Fall. Wenn da gesagt wird, Schule ist dicht, dann ist die Schule dicht. Dann ist auch keine andere Option. Wenn es aber die Möglichkeit gibt, die Älteren und vielleicht dann auch im besten Fall noch die Jüngeren zu impfen, können SchülerInnen schnell zurück in die Schule. Können sie Prüfungen schreiben, MSA, den BBR oder die Abiturprüfungen nächstes Jahr, ohne Unterricht zu verpassen und die Möglichkeit haben, wirklich so schnell wie möglich alles wieder aufzuarbeiten, was in diesem Jahr und im letzten Jahr leider verloren gegangen ist. Und wir glauben, das geht eben nur, wenn es keine große Schlacht um Impfstoffe gibt, sondern wenn es wirklich die Chance gibt, SchülerInnen jetzt so schnell wie möglich zu impfen.
Ulrichs, ganz kurz noch zu der Frage. Sie haben es ja auch schon angesprochen und auch Herr Dötschson. Es geht nicht nur um den sozusagen um den Nutzen einer Herdenimmunität. Es geht auch um die individuelle Frage einer Impfung. Gibt es denn auch unter Kindern besondere Risikogruppen wie unter Älteren?
Ja, natürlich. Also es gibt Kinder, die chronische Krankheiten haben, die dann damit auch empfänglicher sind für bestimmte Infektionskrankheiten, auch für das Coronavirus, dann da mit schweren Verläufen. Und das ist etwas, was man natürlich auch berücksichtigen muss, dass man die möglichst gut schützt, genauso wie die Älteren, die aufgrund ihres Alters dann gefährdeter sind. Und umgekehrt gibt es aber eben auch welche, die man dann gar nicht impfen kann, weil das eben medizinisch nicht möglich ist. Und da sollte man eben einen Schutz drumherum bauen. Das ist ja diese Idee von der Herdenimmunität. Das heißt also, es ist schon sinnvoll, dass man eben auch den Immunschutz ausweitet auf Kinder und Jugendliche, wobei man noch dazu sagen muss, dass man also die jünger als 12 Jahre Alten dann eben gleich mit einbezieht. Das wird erst der Fall sein, wenn da natürlich auch noch mal gründlich geprüft worden ist in einer klinischen Studie. Das dauert also noch ein bisschen. Aber bei den 12- bis 16-Jährigen, da kann man durchaus ja schon bald mit einer klaren Datenlage rechnen und damit auch mit einer Entscheidung der EMA. Und das ist etwas, was wir dann auch wirklich umsetzen sollten, wahrnehmen sollten. Und wenn es das bedeutet, dass dann eben die anderen etwas zurückstehen zeitlich, dann ist das, glaube ich, eigentlich gut argumentativ zu verteidigen.
Gut, wie gesagt, im Mai versucht die EMA, die Europäische Arzneimittelagentur, ja hier eine Zulassung hinzukriegen.
Nur ganz kurz, natürlich, wir wollen nur, dass geimpft wird, wenn es sicher ist, wenn es absolut sicher ist, nur falls es gerade von mir nicht so rübergekommen ist. Und deswegen haben wir auch ganz klar erst die 16- bis 18-Jährigen gefordert, bis dann eben klar war, es könnten auch Jüngere geimpft werden. Aber natürlich nur mit ausreichenden Studien und ausreichenden Sicherheitsmaßnahmen.
Gut, wie gesagt, das ist Sache der EMA. Lassen Sie uns noch auf einen anderen Aspekt kommen. Im Titel der Sendung reden wir ja von Generation Corona. Das war ein geflügeltes Wort. Manche lehnen das ab, auch, glaube ich, von den Jüngeren, weil sie sagen, damit werden wir jetzt stigmatisiert. Aber es könnte natürlich tatsächlich sein, noch in späteren Jahrzehnten, wer dann sagt, ich bin um die Jahrtausendwende auf die Welt gekommen, dann kommt man sagt, aha, das waren ja die Kinder, die mit Corona aufgewachsen sind. Wie gehen Sie mit diesem, ist es ein Stigma oder sagen Sie, das wird verfliegen, wie gehen Sie damit um? Oder ist das für Sie auch eine wichtige Frage, die Frage, ich habe Abitur in der Corona-Zeit gemacht, was ist dieses Abitur wert? Wie gehen Sie mit dieser Situation um?
Wir schreiben ja im Endeffekt das gleiche Abitur, wie es geplant war. Und wir haben kaum Erleichterungen, wir haben ein bisschen mehr Zeit auf jeden Fall. Aber das sind am Ende schreiben wir ein Abitur und finde ich auch ein gleichwertiges Abitur. Es ist ganz, ganz wichtig, dass eben nicht gesagt wird, ja, ihr seid ja nur die Generation Corona, ihr habt ja nichts gemacht, ihr habt zu Hause gesagt, habt euch ein schönes Leben gemacht. Das bringt keinem was. Mhm. Jeder dieser SchülerInnen hat sich ja wirklich...
Haben Sie solche Reaktionen auch schon erlebt?
Ich habe es schon mitbekommen, ja. Wirklich, jeder dieser SchülerInnen hat sich da durchgekämpft wie nichts. Und es ist wichtig, dass das auch ganz klar wahrgenommen wird. Weil es war kein leichtes Jahr, es war für niemanden ein leichtes Jahr. Und wir haben zum Teil andere Dinge gelernt oder Dinge einfach anders aufgenommen, als in den letzten Jahren war, aber auf jeden Fall nicht weniger und nicht gleichwertig. Und das muss ganz, ganz dringend auch weiter so kommuniziert werden.
Herr Deutsch, jetzt sind ja 2 Milliarden Euro gerade im Gesetzgebungsverfahren für die sogenannte Aufholjagd. Das bezieht sich einmal auf das Schließen von Wissens- und Lernlücken, auf zu anderen aber auch soll Geld in die Kinder- und Jugendhilfe fließen. Da wird jetzt aber moniert für diesen letzteren Bereich, der ja auch zu Ihrem Bereich gehört, Kinder- und Jugendhilfe, da würde man zu wenig im Moment ausgeben. Stimmen Sie dem zu? Wird zu sehr auf die Bildungslücke, auf die Lernlücke geguckt?
Also ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, das gegeneinander aufzuwiegen. Es ist wichtig, die Bildungslücken zu schließen und es ist gleichzeitig wichtig, die Gesundheit und die Wiederherstellung der Gesundheit im Blick zu haben. Ich glaube, beides muss gleichzeitig vorangehen und wir sollten das nicht gegeneinander rechnen. Gleichzeitig halte ich es für wesentlich wichtiger, jetzt nicht noch weitere Folgeschäden eintreten zu lassen, sondern jetzt sehr konsequent zu sagen, wir müssen mit allen Mitteln verhindern, dass es weitere bildungs- und gesundheitliche Defizite gibt und deswegen jetzt alles daran zu setzen, die Schulen offen zu halten. Und ich glaube, das ist ganz richtig, auch was Herr Ulrich sagte, was Herr Rix sagte, dem kann ich nur völlig zustimmen. Wir sehen die Kinder nicht als, wir Kinder sind nicht die Pandemietreiber, insbesondere wenn die Inzidenz- oder Meldeinzidenzlagen relativ gering sind. Und deswegen ist es ganz wichtig, jetzt Konzepte aufzubauen, gleichzeitig Impfungen zu nutzen, gleichzeitig Sicherheitsmaßnahmen zu nutzen. Da gibt es zahlreiche Empfehlungen und auch Testungen zu nutzen, um die Schulen von jetzt an offen zu halten und gar nicht wieder in die Situation zu kommen, sie schließen zu müssen und dann erst mit den Folgen leben zu müssen und für die Folgen nochmal viel Geld ausgeben zu müssen.
Alex, es wird ja diskutiert, ob das Geld wirklich reicht. Viele sagen ja, das sei viel zu wenig. Die Familienministerin Franziska Giffey hat gesagt vor 2 Tagen, das sei ja wenigstens ein Anfang. Natürlich müsste da mehr sein. Diese Diskussion, reicht es aus? Was ist jetzt zu machen? Und ausgerechnet in dieser Situation tritt die Familienministerin Franziska Giffey zurück, die ja das Gesicht dieser Politik auch war, die sich da ja sehr eingesetzt hat. Gerade in der Pandemie für die Angelegenheiten der Kinder und Jugendlichen ist das jetzt eine Hypothek, wenn das Ministerium auch noch von einem anderen Ministerium sozusagen mitverwaltet wird.
Das Ministerium wird dann nicht nur mitverwaltet, sondern Christine Lamprecht ist auch eine ausgewiesen erfahrene Kollegin, die auch in der Familien- und Gleichstellungspolitik und Kinder- und Jugendpolitik...
Hat aber den Job als Justizministerin.
Hat den auch noch, ja klar, aber wir ändern und nähern uns auch der Wahl, Ende der Wahlperiode. Die Vorhaben sind zum großen Teil dank Franziska Giffey an vielen Punkten abgearbeitet. Sie haben gerade das Corona-Maßnahmenpaket nochmal genannt. Das ist ja von ihr mit auch auf den Weg gebracht worden. Also da ist eine solide Grundlage und wir werden uns noch wundern, auch Christine Lamprecht kann genauso gut auch noch die Familienministerin zumindest für die letzte Zeit, ich will nicht sagen, dass wir dauerhaft beide Ressorts zusammenstecken können, aber für die letzte Zeit auch machen. Und es gibt auch noch viele andere Politikerinnen und Politiker im Familienbereich, Staatssekretärin. Und das werden
also ich
wir
will
gut
den Willen will, da gar nicht in Abrede stellen, nur jetzt ist ja auch noch Wahlkampf. Genau. Also ich meine, auch der Tag von Politikern hat meines Wissens nur 24 Stunden.
Also, es hat den Vorteil, Frau Lamprecht kandidiert nicht mehr für den Bundestag, muss also keinen Wahlkampf bei sich vor Ort machen und kann deshalb, glaube ich, wunderbar diese Themen auch noch grundsätzlich mitbilden. Aber darum geht es gar nicht. Also wie gesagt, also auch ich werde das mit vertreten und Frau Marx und Frau Mast und viele andere und die Kollegen der Unionsfraktion auch mit. Das wird ja auch im parlamentarischen Verfahren jetzt auch bearbeitet und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Familienministerium werden dieses 2-Milliarden-Paket, glaube ich, gemeinsam auch mit Frau Karliczek und ihrem Haus, die ja auch noch im Amt ist, glaube ich, gut auf den Weg bringen. Und natürlich sind die 2 Milliarden nicht ausreichend. Das haben wir auch nie behauptet. Aber das ist schon mal ein Anteil dessen, was wir als Bund dazugeben können. Die Länder werden mit Sicherheit, da bin ich fest von überzeugt, auch noch viel Geld dafür in die Hand nehmen, auch da noch die Aufholjagd, so wie Sie es gerade auch benannt haben, noch starten zu können. Und uns war nur wichtig, dass es neben der 1 Milliarde für die schulische Aufholen auch noch das 1 Milliarde für soziale Aufholen, nenne ich das jetzt mal grob, auch gibt, für die Kinder- und Jugendhilfe, für die Kitas eben auch, für frühe Hilfen, für Kinder und Jugend- und Freizeitmaßnahmen in diesem Bereich, das ist uns mindestens genauso wichtig, weil das ist ja auch alles liegen geblieben. Wir reden immer von geschlossenen Kitas und Schulen, aber auch die Jugendzentren hatten nicht auf. Die offene Kinder- und Jugendarbeit hat nicht stattgefunden. Die Sportvereine konnten ihre Angebote nicht wahrnehmen. Und da ist viel Nachholbedarf und dafür wollen wir jetzt die Zeit auch nutzen, wo es früher vielleicht ein Fußballcamp in den Sommerferien gibt, dann muss es jetzt zwei geben, weil Kinder das vielleicht ein Jahr lang nicht machen konnten. Und dann muss eben aufgeholt werden. Und dafür geben wir jetzt Geld. Das ist gut angelegtes Geld, nicht ausreichend. Aber ich bin mir sicher, dass Kommunen und Länder auch ihren Anteil leisten.
Wir haben ja schon Defizite angesprochen im schulischen Bereich, im Bildungsbereich, im Bereich der Kinder und Jugendlichen. Auch dazu gehört ja natürlich auch ganz wichtig der Freizeitbereich. Haben Sie da schon eine Veränderung bemerkt? Hat sich da in den letzten, wir reden jetzt über diese 12 bis 14 Monate, die da hinter uns liegen, da schon eine Veränderung bemerkt?
Naja, eben der Punkt, der angesprochen wurde, Jugendclubs zum Beispiel waren nicht offen. Freizeitvereine waren nicht offen. Und für viele SchülerInnen oder für viele Jugendliche.
Dass die Clubs nicht offen sind, das bemängeln auch viele andere Generationen hier, zum Beispiel in Berlin.
Nein, ich meine Jugendclubs. Ich meine Jugendclubs, das sind ja einfach Räume, wo man seinen Nachmittag verbringen kann, wo man mit Menschen zusammensitzt, wo man Sport machen kann, wo man Musik machen kann, einfach wo man sich selber verwirklichen kann. Und das gab es alles nicht. Und viele SchülerInnen nutzen diese Räume, um eben ein bisschen aus sich rauszukommen und vielleicht auch von zu Hause wegzukommen. Als Sicherheitsmöglichkeiten. Das gab es einfach gerade sehr, sehr viel nicht. Und dieser Punkt ist, man kann es, glaube ich, ich weiß nicht, ob es so viel bringt, wenn man jetzt sagt, man macht zwei Fußballcamps statt einem, weil jetzt einfach ein Jahr von dieser Hilfestellung, von dieser Freizeitgestaltung nicht da war. Und ob man sie im Sommer aufholen kann, ist schwierig. Man muss wirklich gucken, schnell wie möglich wieder öffnen, unter den Hygienekonzepten natürlich und unter der Sicherheit. Niemand darf dabei gefährdet werden. Nur es muss die Möglichkeit geben für SchülerInnen, wenigstens irgendwo sich weiterzubilden, Menschen zu sehen und so eine gewisse soziale Interaktion zu pflegen.
Herr Dötsch, jetzt haben wir ja, jetzt stehen ja viele, anders ausgedrückt, jetzt stehen ja viele Familien mit dem Rücken zur Wand nach über einem Jahr Homeschooling, vielleicht Homeoffice. Häusliche Gewalt spielt da oft eine Rolle, auch soziale Gefährdungen. Arbeitsplatzängste, Ähnliches. Was raten Sie jetzt eigentlich Familien gerade in der jetzigen Situation zu tun, wo es vielleicht doch wieder besser wird, aber vielleicht nicht so schnell besser, wie sich das viele wünschen?
Ich glaube, es ist wichtig, wenn Sie zum ersten Teil die Vernachlässigung oder die letztlich Überforderung der Familien ansprechen. Es ist wichtig, wenn ein Familienmitglied oder Bekannte oder Verwandte das merken, dass man rechtzeitig Hilfe sucht. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Die Hilfe kann der Kinder- und Jugendarzt bieten, die kann aber auch natürlich die Lehrkraft bieten, wenn es geht, oder die Erzieherin, wenn es bei den Kita-Kindern ein Problem gibt. Und das halte ich für ganz wichtig, dass Familien rechtzeitig Hilfe suchen und nicht erst die Situation eskalieren lassen. Gleichzeitig, ja, es wird besser. Ich glaube, was jetzt wichtig ist, ist, dass wir den Familien auch Hoffnung geben, dass das Ganze besser wird und dass wir jetzt klar sagen, jetzt stehen die Kinder im Vordergrund. Die Kinder haben jetzt lange dazu beigetragen, dass die Pandemiesituation bewältigbar wird. Sie haben dies nicht freiwillig getan, sondern man hat für die Kinder entschieden und über den Kopf der Kinder hinweg entschieden. Und es wird jetzt wichtig, dass wir auch ein Stück dessen zurückgeben als Erwachsene. Wir als Erwachsene sind jetzt in der Pflicht, auch die uns an Schutzbefohlenen letztlich auch im Blick zu haben und als Erste zu berücksichtigen. Und ich halte es für wesentlich wichtiger, das soziale Leben der Kinder wiederherzustellen, als unser eigenes soziales Leben. Ich glaube, da müssen wir uns noch etwas gedulden. Hauptsache, jetzt werden die Schulen geöffnet und Hauptsache, sie bleiben offen.
Das ist ein guter Appell zum Schluss der Sendung. Ganz kurz noch, wenn man jetzt sagt, wir brauchen ganz schnell helles Licht am Ende des Tunnels. In Ihrem Bereich, Herr Ulrichs, das ist natürlich das Thema Impfstoffentwicklung. Und Impfstoffverfügung oder Lieferung, sehen Sie da positiv in die Zukunft?
Ja, auf jeden Fall. Also wir werden jetzt bald in die Lage kommen, sind es ja zum großen Teil schon, dass wir eben genug Impfstoffdosen zur Verfügung haben werden in Deutschland. Wir müssen aber auch ein bisschen weiter noch denken natürlich, also nicht nur bis zum Jahreswechsel, zum Jahr 2022, sondern auch darüber hinaus. Und da wird es dann so sein, wenn wir dann die Zulassung bekommen, auch die ganz Kleinen impfen zu können gegen Corona, dann sollte das dann eben dauerhaft auch eingeführt werden, dass das eben eine empfohlene Impfung im Impfkalender sein wird,
wir müssen ganz kurz
immer die neu hinzukommenden Menschen dann auch zu impfen.
Gut. Helles Licht, ist die Politik sich da einig? Glauben Sie, dass Sie da zu guten Ergebnissen kommen? Da gibt es auch unterschiedliche Positionierungen zwischen den Parteien und im Parlament.
Ich glaube, dass wir zu guten Ergebnissen kommen und ich will das Licht am Ende des Tunnels nicht nur dazu nutzen, dass die Erwachsenen wieder im Biergarten sein können, sondern dass die Kindergärten dauerhaft komplett offen sind.
Wie hell ist dieses Licht am Ende des Tunnels für Sie?
Ich hoffe super hell, natürlich. Ich meine, am Ende kann man es nicht sagen, wir müssen abwarten. Aber natürlich hoffen wir das Beste.
Ich bedanke mich bei Luisa Regel, bei Sönke Rix, bei Professor Jörg Dötsch und Professor Timo Ulrichs. Liebe Zuschauer, am Sonntag ist Verfassungstag, 23. Mai, der Tag der Verabschiedung des Grundgesetzes. Und bei Phoenix ist das ein Termin um 12 Uhr. Das Karlsruher Verfassungsgespräch, moderiert von Jörg Schönborn, hochkarätig besetzt. Es geht um das Thema Ohnmacht, Macht und Ohnmacht der Polizei im Verfassungsstaat um 12 Uhr am Sonntag. Jetzt folgt Phoenix der Tag mit Konstanze Abratzky. Thema unter anderem heute die erste Diskussion der drei Kanzlerkandidaten auf dem WDR-Europa-Forum. Da geht es um Europas Weg zu mehr Eigenständigkeit. Erleben Sie also jetzt bei Phoenix Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz. Bleiben Sie bei uns.